Der Hörer wurde ohne Kommentar weitergereicht und im nächsten Moment vernahm er die zittrige, aber unverkennbare Stimme seiner Tochter. »Papa?« »Christina, ich bin es«, sagte er. Er musste ihr Zuversicht vermitteln, das Gefühl, dass alles ein gutes Ende nehmen würde. »Wie geht es dir? Geht es dir gut?« »Ich weiß nicht«, sagte sie. Auch sie riss sich zusammen, nicht zu heulen, das war zu hören. »Ich habe Angst.« »Haben sie dir etwas getan?« »Nein, aber sie tragen alle diese Masken und so, und ich darf hier nicht raus«, sagen sie. »Ich weiß. Sie wollen, dass ich etwas Bestimmtes mache. Und sobald ich das gemacht habe, werden sie dich wieder freilassen. Ich werde natürlich tun, was sie verlangen, mach dir keine Sorgen. Sei tapfer. Es wird bestimmt alles gut.« Himmel, was redete er für einen Blödsinn? Ein leiser Schluchzer. Tränen, die sie erst herunterschlucken musste. »Okay«, sagte sie. Dann war sie wieder verschwunden und die halskranke Stimme zurück in seinem Ohr. »Also, Professor Anderson, die Spielregeln sind wie folgt. Sie verlieren kein Wort über diese Angelegenheit, gegenüber der Polizei nicht und auch gegenüber sonst niemandem. Morgen früh melden Sie Christina in der Schule krank, damit dort keiner unnötig Verdacht schöpft. Und dann gehen Sie in die Nobelversammlung und stimmen dafür, dass Frau Professor Sofia Hernandez-Cruz der diesjährige Nobelpreis in Medizin und Physiologie zuerkannt wird. Das ist schon alles. Wenn Sie sich an diese Regeln halten, werden Sie Ihre Tochter wohlbehalten wiedersehen. Wenn nicht, nicht. Ist das soweit klar?«
»Ja«, bestätigte Hans-Olaf Anderson. »Völlig klar.«
Erst konnte er nicht einschlafen in dieser Nacht. Dann schlief er wie betäubt und erwachte beim ersten Licht des Morgens in einem Haus, das viel zu still war. Heute war der Tag der Niederlage. Heute war der Tag, an dem das Böse triumphierte. Ehe er aufbrach, rief er in Christinas Schule an. Diesmal vergewisserte er sich, auch wirklich die Schulsekretärin am Apparat zu haben, und erklärte ihr dann, dass seine Tochter krank sei und für ein paar Tage das Haus hüten müsse. »In Ordnung«, sagte sie, »ich trage es ein.« Sie wusste, dass er Mediziner war. Sie würde nicht auf die Idee kommen, seine Worte anzuzweifeln. Und falls sie sich noch Gedanken über sein gestriges Verhalten machte, ließ sie es sich jedenfalls nicht anmerken. Es regnete, als er am Nobelforum ankam. Viele der anderen Professoren waren schon da, standen in kleinen Gruppen im Foyer verteilt, unterhielten sich, scherzten. Hans Olof war nicht zum Scherzen zumute. Er ging schweigend in die Garderobe, hängte seinen Mantel an einen der Kleiderbügel, die dort in langen, hungrigen Reihen bereithingen, und empfand Unbehagen beim Anblick der feuchten Flecken, die seine Schuhe auf dem Boden aus poliertem Jämtlander Kalkstein hinterließen. Als folge ihm ein Schatten, der darauf wartete, ihn zu verraten. Es war noch zu früh, um in den Versammlungsraum zu gehen, aber er hielt es draußen nicht mehr aus. Es war nicht der Drang, pünktlich zu sein, es war das Bedürfnis nach einem Rückzugsort, das ihn bewegte. Hans Olof trat an das Schreibpult neben dem Eingang und setzte seinen Namenszug an die dafür vorgesehene Stelle der Anwesenheitsliste. Mit einer zweiten Unterschrift auf einem anderen Formular bestätigte er, sich der Verpflichtung bewusst zu sein, über den Verlauf der Abstimmung und alle Ereignisse während der Versammlung 50 Jahre lang Stillschweigen zu bewahren. Dann trat er ein. Er ging die Polsterstühle ab, die entlang der Fenster und Wände standen, und las die Namen auf den Kärtchen, die darauf lagen. Auf drei der Stühle hatte jemand die gerahmten Fotos der toten Professoren gestellt, jedes mit bauschigem schwarzem Flor versehen. Er setzte sich. Nach und nach kamen die anderen herein. Tröpfelnd zuerst, dann in einer regelrechten Flut, dann wieder tröpfelnd. Als letzter betrat Ingmar Tunell den Raum. Ein Wachmann schloss hinter ihm die Tür. Der Vorsitzende des Nobelkomitees setzte sich nicht. »Guten Morgen, meine Damen und Herren«, sagte er und blickte ernst in die Runde. »Ich schlage vor, dass wir uns zunächst erheben und in einer Schweigeminute unserer letzte Woche so unerwartet verstorbenen Kollegen gedenken.« Rascheln, Murmeln, ächzendes sich erheben, dann standen die 47 verbliebenen Mitglieder des Kollegiums stumm da, die Blicke gesenkt, und Stille trat ein. »Danke«, sagte Tunell nach einer Weile, die eine Minute gewesen sein mochte oder auch nicht. Das Ritual der Versammlung begann. Die Mitglieder des Komitees stellten die Kandidaten vor, die sie in die engere Wahl gezogen hatten. Hans Olof hörte kaum zu. Plötzlich war er unsagbar müde. Die kurze Nacht machte sich bemerkbar. Außerdem war die Sonne herausgekommen und brachte die gegenüberliegenden Fenster zum Leuchten, die ihm seit jeher wie breite Schießscharten vorgekommen waren. Das Licht blendete ihn. Schießscharten, genau. Dies war immer der Wehrgang einer Festung gewesen, eines Bollwerks gegen die Mächte von Zerfall, Niedergang und Dunkelheit.